Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Steile Karrieren, harte Niederlagen. Doch was kommt danach? Erfahrt es hierbei. Was macht eigentlich? Dem Fußball-Podcast, der die Karriere nach der Karriere beleuchtet.
Okay, let's go, liebe Leute. Wir sind wieder da, heute im Doppelpack wieder in der neuen Folge Was macht eigentlich der Podcast? Mit dabei ist auch der Podcastmeister Tim.
Hallo, auch liebe Grüße von mir. Und wir sind nicht einfach nur der Podcast, wir sind sogar der Fußball-Podcast. Auch ganz wichtig zu erwähnen, denn es gibt, glaube ich, tatsächlich mehrere Podcasts, die Was macht eigentlich heißen.
Ja, stimmt, ja.
Aber es ist halt auch einfach schwierig, einen Podcast-Namen zu finden, der nicht schon vergeben ist. Und an meiner Seite begrüße ich Marcello, der mich gerade schon vorgestellt hat, der jetzt aus Belgien zurückgekehrt ist, nachdem er mich letztes Mal so spontan angerufen hat in der Folge. Ist er jetzt wieder leibhaftig anwesend und kann berichten von einem Spieler eurer Wahl oder seiner Wahl. Diesmal haben wir uns gar nicht abgesprochen. Ich hoffe mal, wir haben ihn nicht doppelt ausgewählt, aber bevor wir zu unserem klassischen Spielervorstellungen kommen, erstmal so die Lage des Fußballs, würde ich sagen. Ne?
Also ja, die Lage des Fußballs.
Ich habe eben einmal kurz wegen Uerdingen geguckt.
Ja. Der Bayer Uerdingen, kannst du mal was zu sagen?
Erstaunliche Leistungssteigerung, muss man sagen. 2 Punkte aus den letzten 2 Spielen geholt. Wenn das so weitergeht, sind sie am Ende doch deutlich über den 0 Punkten, wenn man die 9 Punkte wieder abgezogen hat. Ich weiß gar nicht, jetzt haben sie, glaube ich, 8.
Und einen Trainerwechsel hatten sie ja, ne? Der ist dann als neuer Trainer angekommen. Ja, ich glaube, die 2 Spiele sind schon mit dem neuen Trainer gewesen jetzt.
Okay. Also auf jeden Fall 1-1 bei Düsseldorf 2 und gegen Homberg gestern auch noch.
Das sind beides aber auch fast die schlechtesten Teams der Liga.
Ja, ne? Homberg also ist zweitletzter.
Ja.
Und 2 rote Karten, auch 2-mal glatt rot. Einmal Homberg, einmal Uerdingen gestern.
Da wurde Frust rausgelassen.
Ja. Trainerwechsel weiß ich gar nicht, da musst du was zu sagen.
Ja, genau, da gab es einen Trainerwechsel, weil gesagt wurde, mit dem jetzigen Trainer wird man es zwangsläufig nicht schaffen, die Klasse zu halten. Ich habe mir gedacht, es liegt, glaube ich, nicht am Trainer, es liegt an einem anderen, dass man die Klasse nicht hält. Vielleicht auch an den 9 Punkten Abzug wegen Finanzthemen, aber gut, wenn der Trainer schuld sein soll, dann ist der Trainer halt schuld.
Ja, wer soll sonst schuld sein? Die Spieler sind nie schuld. Die alle erst 3 Tage vor Saisonbeginn überhaupt wussten, dass sie bei Uerdingen spielen, so ungefähr.
Richtig, also. Richtig.
Aber Abdul Fesenmeier, richtig, ne? Hat beides Mal kein Tor geschossen. Jetzt also die starke Saisonoffensive, die ist langsam bei ihm auch abgeflacht, muss man sagen. Gucken, ob doch das Riesentalent wirklich nächstes Jahr zum FC Barcelona wechselt oder doch nicht. Muss mal gucken, wie sich das entwickelt. Mit dem guten Nachwuchsstar
vom FC. Bei Barcelona läuft es ja so gut mittlerweile, da finanziell geht jetzt, ich habe jetzt gelesen, wie Dani Alves geht dahin zurück und der ist gefühlt 39, also vielleicht ist er auch schon 39. Da sieht es ja finanziell nicht ganz so gut aus, da kann man sich, ob man sich so einen leisten kann, ich weiß es nicht.
Haben die nicht über 1 Milliarde Schulden?
Ja, kann man sich gleich vorstellen.
Ja, aber ist ja trotzdem okay. Dani Alves 38.
Ja, siehst du, guck, und der geht jetzt nochmal zurück zum Helfen.
Ja, aus alter Verbundenheit. Wahrscheinlich. Marktwert noch 1 Million bei ihm. Also wirklich.
Das ist ziemlich viel sogar, ne?
Für am Ende seiner Karriere angekommen. Dani Alves. Uerdingen, gibt es sonst noch irgendwas in der Regionalliga? Essen immer noch Erster mit einer
Niederlage. Eigentlich ziemlich standardmäßig, ne? Essen ist so weit vorne.
Und Münster.
Münster. Sonst die anderen Regionalligen eigentlich auch ziemlich so geblieben. Nordost gucke ich viel, da ist Berliner AK ziemlich oben mit dabei und BFC Dynamo. Also eigentlich ziemlich interessante Mannschaften oben mit dabei. Kickers Offenbach versuchen sie auch gefühlt das 36. Mal aufzusteigen. Mal gucken, ob das klappt. Aber es gab ja wieder Streit. Tim, hast du das mitbekommen? Nämlich Regionalliga-Streit.
Albert.
Und zwar ist es...
Norbert
Meyer, fast.
Nee,
denn nicht in der Regionalliga ist es ja jetzt so, dass die fünf Regionalligen das geändert haben mit dem Aufstiegssystem, nämlich dass Südwest und West immer einen festen Aufsteiger haben und Nord, Nordost und Bayern aus den drei ersten zwei Aufsteiger ausspielen. Sprich, Nord, Nordost und Bayern fühlen sich natürlich dementsprechend benachteiligt und sagen, Leute, wie kann das sein, dass ihr immer aufsteigen dürft und wir nicht? So, und dieses Regionalliga-System ist ja sowieso kompletter Humbug, was da gemacht wird. Und das zeigt sich jetzt auch wieder, dass die Neuerungen keinen glücklich machen. Also, es versteht keiner, warum man nicht einfach mal sagt, wir machen da jetzt vier statt fünf Ligen raus. Das klappt auch, bin ich mir absolut sicher.
Ja, das ist wirklich ziemlich bescheuert. Also, wenn du dir auch anguckst, was da manchmal für Mannschaften unterwegs sind.
Ja.
Da wäre es auch, glaube ich, okay, wenn die dann doch in der Oberliga wären. Auch finanziell und so. Ja, aber dass einfach zwei safe dabei sind und die anderen drei nicht, ist halt schon verständlich, dass sie sagen, seid ihr irgendwie bescheuert.
Warum? Ich meine, für uns ist es nicht schlecht, Tim, ne?
Ja, gut. Ja.
Man kann besser dahin fahren, aber trotzdem ist es Schwachsinn.
Ja, ziemlich. Auch wenn dann wieder kommt, dass sie von der Anteilhaftigkeit von den Vereinen im Verband so, ja, im West und im Südwest sind die meisten Vereine und so und bla.
Ja.
Ja. Trotzdem, wenn wir fünf Ligen haben und dann steigen, dann sind halt so zweierlei Maß. Das bringt ja eigentlich auch nichts. Aber mal gucken, wie sich das entwickelt. Ob sie mal vielleicht irgendwann doch auf die Idee kommen, einfach vier Ligen zu machen oder wieder drei. Oder noch einfach eine Sechste aufmachen und dann Playoffs spielen, wo dann eine Sechsergruppe gegeneinander spielt und die ersten drei steigen auf oder so.
Eben, jetzt hast du es auf eine Idee gebracht. Hier, du, ich will schon kommen.
Das kannst du bestimmt gut vermarkten im Fernsehen.
Ja.
Und Playoffs TV-Gelder kassieren.
Ja, wenn dann in den Playoffs weiß ich nicht, was Bayern Mannschaft gegen zweite Mannschaft im Aufstieg spielt.
Ja, oder Teutonia Ottensen aus der Regionalliga Nord. Die jetzt aber nicht mehr vorne sind. Sie sind nur noch Dritter. Hinter Holstein Kiel 2 und Weiche Flensburg.
Ja, attraktive Gegner.
Atlas Delmenhorst wird es auch nicht schaffen. Die kommen in die Aufstiegsrunde, aber wahrscheinlich. Mit Hildesheim. Es ist vor Jellelo nicht. Und viele Hannoveraner Vereine unterwegs. Da kannst du auch gut hinfahren.
Ja.
Was dagegen kommt. Lüneburger SK Hansa. Okay, Regionalliga.
Regionalliga. Ich habe noch eine andere Sache.
Ja, bin ich gespannt.
Und zwar habe ich eine Empfehlung, habe ich im Internet gesehen, ich hatte es mit dir in der Kamera. Und zwar habe ich mir das Buch gekauft von Olaf Jansen. Woran hat es gelegen?
Ja, gut.
Und das passt so ein bisschen zu unserem Podcast, denn da geht es darum, 13 Fußballer, die quasi den Sprung aus der Jugend nicht in den Profibereich geschafft haben, obwohl sie in der Jugend als große Talente gehypt wurden.
Mhm.
Als die neuen Halsbringer. Extrem gut gemacht. Aber da ist noch eine Situation passiert. Ich weiß nicht. Da habe ich gedacht, manchmal gibt es so Situationen, wo man so an seine vergangene Kindheit so erinnert wird. Das sind einfach so Zufälle, da glaube ich nicht dran. Und zwar in diesem Buch wird ein Spieler, nämlich Hesse heißt der, von Dortmund früher aus der Jugend behandelt, was der jetzt so macht. Der ist mittlerweile erfolgreicher Banker, unter anderem beim Internationalen Währungsfonds hat er gearbeitet.
Mhm.
Und da dachte ich mir, diesen Namen Heiko Hesse, den kenne ich irgendwoher. Obwohl das so ein U17-Spieler von Dortmund war aus den 90ern. Irgendwo kenne ich den, ja. Und dann ist mir eingefallen, dass ich eine DVD mal hatte, die ich zum Geburtstag geschenkt habe, nämlich den Film von Christoph Hübner, Die Champions, von 2003.
Ach der, ja.
Wo, kennst du den?
Hast du, glaube ich, schon mal von erzählt.
Ja, genau, wo es um fünf Dortmunder Talente geht, quasi wie die so im Internat leben und sowas.
Hm.
Auch teilweise auch aus dem Ausland extra verpflichtet wurden. Zwei Leute, die da mit bei waren. Und da habe ich gedacht, oh, den Film musst du erst mal suchen. Ich habe den dann zu Hause gefunden. Und dann ist was passiert. Dann habe ich gesehen, dass es von diesem Film noch zwei Fortsetzungen gibt. wo dann quasi der Karriereweg einmal, wo einer ist dann so Halbprofi geworden, betrachtet wird und dann nochmal, wo die so 45 Jahre alt sind.
Die haben unseren Podcast quasi gemacht.
Ja, ich dachte, was ist denn das? Und das war einfach so, diesen Film habe ich früher gefühlt 100 Mal geguckt und jetzt wusste ich das einfach nicht, dass es dann noch zwei weitere Teile gibt. Das war sehr interessant, weil im Endeffekt ist keiner von denen so richtig Profi geworden aus dem ersten Teil, den einzelnen, im zweiten Teil ist dann noch einer dazugekommen, den sie beobachtet haben, das war Florian Kringe, der ist ja schon Profi geworden.
Auch viel Verletzung.
Viel Verletzung, aber trotzdem Topmann. Und dann waren zum Beispiel, ich habe dann jetzt den letzten Teil einfach mal geguckt, da ist jetzt einer zum Beispiel einfach Busfahrer oder sowas, mega, der da früher wieder umgefahren ist. Ja.
Ja.
Solche Situationen. Also, das war eine kleine Empfehlung, guckt euch das an.
Das Buch und den Film. Wie heißt der Film?
Sagst der du Film mal? Heißt Die Champions. Champions.
Und genau. Weitere Teile genauso?
Nee, die heißen anders. Da geht's dann, die heißen anders. Aber die kann man auch die kann man schwierig finden im Internet, die Filme, die sind auf einer
Streaming. Nicht auf Netflix?
Nee, die kann man auf Vimeo,
Vimeo
sich kaufen.
Ach, kaufen sogar.
Ja, ja, kosten 5 Euro pro Film.
Ja. Also, für echte. Wie heißt der jetzt? Steht das da auch? Wenn du gerade geguckt hast, wie teuer die sind. Jetzt bringe ich Marcello in die Bredouille.
Jetzt lädt mich mehr und nicht.
Sag ich
die Champions, der Traum vom Fußball.
Ah, der Traum vom Fußball. Ja. Traum ausgeträumt, so wie bei den Ottos. Also,
ja, genau.
Jari Otto ist ja, glaube ich, noch bei Braunschweig.
Und andere bei Jeddelo.
Nick Otto, genau, bei Jeddelo 2. Es ist ja der Ortsteil Jeddelo 2.
Genau.
Ja, bei dem sieht es ja eher schlecht aus. Auch so ein Fall, der war verletzt. Bei Braunschweig und dann war er ganz schnell weg. So kann es gehen. Einmal zum falschen Zeitpunkt Verletzung geholt, dann war es mit deiner Karriere. Okay, Karriere. Gibt es noch was wir zu aktuellen Dingen sagen müssen? Ich habe nämlich nichts außer Uerdingen mehr nach recherchiert. Ich bin um 8:30 aufgestanden und habe dann meine Recherche eingeleitet und jetzt ist es 10.48 Uhr am Sonntagmorgen.
Alles passt.
Top aktuell hier.
Nee, sonst passt erstmal was denn. Ich würde sagen, wir fangen gleich an beim ersten Spiel an.
Genau. Würde ich nur sagen, ganz schnell, wie wir uns erreichen können, natürlich was macht eigentlich Podcast bei Instagram? Da könnt ihr uns Spielervorschläge schicken. Wenn ihr wissen wollt, was ein euer ehemaliger Lieblingsspieler heutzutage macht oder auch Lieblingsspielerin, ne? Oder gar nicht Frauenfußball. Vielleicht auch für irgendwen eine interessante Sache. Habe ich jetzt NDR Doku, glaube ich, gesehen, wo auch
genau,
war. Hab ich auch und da auch die eine Frau, Martina Müller oder so, glaube ich.
Den Namen kannte man, ne?
Ja, die auch Champions League-Siegerin mit Wolfsburg geworden ist und jetzt irgendwo bei Hannover Regionalliga oder so spielt oder Bezirksliga und da.
Also ich sag's dir ganz ehrlich, Tim, ne? Wenn Wolfsburg Champions League gewinnt, ne? Dann ist der Fußball kaputt.
Ja, gut, Frauenfußball. Da ist Wolfsburg. Da haben wir jetzt, ich weiß gar nicht, jetzt sind sie, glaube ich, gar nicht mehr so krass gut, wie sie vor 6, 7 Jahren waren. Aber da ging es halt auch darum, dass die jetzt noch so Kreisliga spielen oder Harnik, glaube ich, 5. Liga. Das spielt ja auch mit einem
zusammen. Dassendorf, ne?
Genau, Dassendorf. Und da spielt einer. Ich muss kurz nachgucken. Gerade in der Einleitung gewesen zum richtigen Podcast hier. Aalschwede. Spielt auch bei Dassendorf. Der hat auch ordentlich Drittligaspiele absolviert, wenn ich mich nicht täusche. Jetzt zeigt mir nochmal hier die ganzen kompletten Leistungsdaten. Moment.
Da mag die Läufe. Ja.
Bitte?
Transfermarkt.de brennt quasi wieder.
Aber wirklich. 233 Drittligaspieler hat der gemacht. Also der Herr Aalschwede. Aber drüber nichts. Also zweite Liga gar nicht. Aber halt richtig krass dritte Liga gespielt. Und der spielt jetzt auch bei Harnik, bei Dassendorf in der Mannschaft. Hat bei Bielefeld, Offenbach, Wien, Wiesbaden, Rostock. Was ist das hier? Kann ich nicht erkennen. Würzburger Kickers und nochmal Rostock gespielt. Also wirklich viel Erfahrung gesammelt in der dritten Liga und jetzt bei Dassendorf. Wie sind wir darauf jetzt gekommen? Weil ich gesagt habe, ihr könnt uns auch Vorschläge zu Frauenfußball machen.
Genau.
So, genau. Das und dann müsst ihr natürlich auch noch wissen, wo ihr unseren Podcast hören könnt. Natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und vor allem bei Football Was My First Love und bei meinsportpodcast.de, Spotify und in jeder Podcast-App, wo ihr so eure Podcasts hört. Genau, da könnt ihr Was macht eigentlich der Fußball-Podcast suchen und da erfahrt ihr jetzt auch, um welche Spieler es geht. Denn ich weiß gar nicht, mit zu anfangen, möchte ich anfangen? Wieder mal die klassische Frage.
Mach einfach Content. Was geht's dann?
Okay, wir machen einfach kurze Pause und dann dürft ihr wieder mitraten, um wen es geht und spannende Fakten erfahren darüber, was diese Person, dieser Ex-Spieler nach seiner Karriere macht. Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Ich hoffe, wir haben nicht den gleichen Spieler heute, weil wir das erste Mal uns nicht abgestimmt haben. Aber das wird schon klappen. Und zwar habe ich für dich wirklich so einen klassischen Fall von unserem Podcast, der so semi-erfolgreich war früher. Aber trotzdem irgendwie ein Spieler für mich, den ich irgendwie immer präsent hatte.
Ja.
Und zwar gebe ich dir einen Tipp. Geboren 1984 in Hamburg, hat auch den Großteil seines Lebens da in der Nähe verbracht, in Norddeutschland.
Mhm.
Position linkes Mittelfeld und was ich noch dazu sage, die Körpergröße 1,75 Meter, sage ich dazu, weil da gleich noch eine kleine Anekdote zu kommt. Mir kam der irgendwie immer noch kleiner vor. Ich weiß nicht warum, aber also 1,75 Meter groß.
Ja.
Und Jugendstation Niendorfer TSV und dann direkt natürlich, wenn man in Hamburger Region kommt, ganz gut ist, HSV schlägt zu, beim HSV gespielt. Ja. Genau. Also ist für mich besonders bekannt durch seine Körpergröße und ja, weil er einfach auch immer so ein, zwei mega gute Spiele in der Saison hatte, aber dann konstant überhaupt nichts mehr gerissen hat.
Ja, Trochowski ist es nicht, ne?
Nee, das ist nicht.
Der ist auch, glaube ich, älter schon. Der ist auch, glaube ich, in Polen geboren, bin mir nicht sicher.
Ja.
Hat beim HSV gespielt, hast du gesagt, ne?
Ja, Großteil der Karriere. Sonst, ich sag mal, die weiteren Vereine vielleicht.
Ja.
Wolfsburg hat er noch gespielt und Bielefeld hat er noch gespielt und dann bei RB Leipzig noch.
Okay.
Also Bielefeld ganz kurz.
Ja, nee, sag mir erstmal nicht. Sag mal nur den Vornamen.
Alexander.
Sagt mir. Ich komme nicht drauf.
Es ist Alexander Lars.
Okay, wäre ich nicht drauf gekommen.
Kennst du auch?
Weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher.
Google mal, wenn du den siehst, dann das Gesicht.
Wirklich, das ist wirklich ein Name, den
wie gesagt, der hat auch im Profifußball nie so den hundertprozentigen Durchbruch geschafft, obwohl er eigentlich immer als ziemlich guter Spieler gehypt war.
Alexander Lars, Alter 37. Ja, nee, ey, sagt mir nichts. Ich habe den Menschen noch nie in meinem Leben gesehen.
Okay, dann wird das jetzt spannend. Ich erzähle dir jetzt dein Leben.
Ja, interessant. Da lerne ich richtig was dazu heute.
Also Alexander Lars hat zur Saison 2004-2005 den Durchbruch quasi von Hamburg Amateure zu Profis geschafft.
Mhm.
Und zwar unter Klaus Toppmüller.
Ja, Top-Trainer.
Top-Trainer, genau. Problem ist, wie gesagt, Alexander Lars hat es nie so hundertprozentig bei allen Profimannschaften geschafft, wo er war. Also er war immer wirklich ein Spieler, ich habe die Erinnerung, dass er wirklich manchmal Tore geschossen hat, wo ich dachte, boah, richtig gut. Aber er hat das halt nur einmal gefühlt vor halbe Serie auf den Platz bringen können und dann war es das leider schon wieder.
Das waren wahrscheinlich jetzt die Spiele, die ich nicht gesehen habe, deshalb kenne ich ihn nicht.
Ja, 2004, 2005, Hamburg, natürlich ziemlich gut noch dabei. Also da haben nur in der Offensive Legenden gespielt, wie Naohiro Takahara, Benjamin Laut oder auch Vyacheslav Klepp, der Bruder von Alexander Klepp.
Sehr gut. Ein Tänzer noch nicht? War der bei Schalke wahrscheinlich noch, ne?
Nee, der war da noch nicht, der war da noch nicht.
Der war doch vorher bei Schalke, oder?
Ja, Emil Penzer? Der war vorher bei Schalke, ja.
Okay. Genau. Weil bei FIFA 2006 war Emil Penzer schon bei Hamburg. Müsste dann die nächste Saison gewesen sein.
Ja.
Mit Benny Laut, Topsturm.
Ja, das war so. Ja. Und deswegen, Alexander Lars, offensiver Spieler, konnte sich beim HSV nie so richtig durchsetzen und hat dann bis 2008 noch versucht, das zu schaffen, aber hat es, wie gesagt, nie so richtig über einen Einwechselspieler hinaus geschafft und ist dann 2008 zum VfL Wolfsburg gegangen, zu Felix Magath. Der denkt sich ja immer, wenn ich zum neuen Verein komme, muss ich 600 Spieler verpflichten, aus denen ich dann 30 aussuche und die anderen haben Pech gehabt.
Ja.
Sowas am Alexander Lars. Ja, der hat nämlich in der Offensive wieder diverse Legenden vor sich gehabt, Tim. Ne, Legenden. Nämlich unter anderem Daniel Juboja, Sergio Radu, Isaac Boakci und Marcelinho.
Oh.
Da war es natürlich schwierig, sich durchzusetzen gegen diese Hochkarriere, gerade Daniel Juboja. Sodass er dann bei Wolfsburg auch es nicht so richtig gepackt hat und da den Sprung quasi in der ersten Mannschaft oder überhaupt generell zumindest auf der Bank geschafft hat und hat sich dann nach Bielefeld verleihen lassen. So, erstmal keiner Karriere zurück. Problem war natürlich, Wolfsburg war zu der Zeit auch sehr, sehr gut, also auch zu einer Top-Mannschaft gewechselt. Ja. Das Problem ist auch bei Bielefeld, die auch nicht so gut waren, hat er es auch nicht gepackt. Da hat er nämlich auch nur 4 Spiele gemacht. Also selbst da hat er sich nicht so richtig durchsetzen können. Ist dann nachher leider wieder zu Wolfsburg zurückgekommen, hatte dann keine Perspektive mehr. Ne? Das war ja klar, wenn man sich beim schlechteren Team schon nicht durchsetzen kann, hat man beim besseren Team natürlich auch keine Chance. Und ist dann zur Saison 2010, 2011 hat er den Weg Abenteuer Red Bull Leipzig, nenne ich es mal, gewählt. Denn RB war gerade in die Regionalliga aufgestiegen. Also ganz am Anfang der Zeit noch, die sind ja in der Oberliga gestartet quasi. Hatten schon einen Aufstieg hinter sich und der Top-Trainer Thomas Oral dachte, Alexander Lars, den Jungen hole ich. So, und
Nachwuchstalent.
Genau, ist noch Nachwuchstalent gefühlt, ja. Nee, es waren ja viele Spieler, die so zweite Liga gespielt haben, dritte Liga gespielt haben, teilweise Bundesliga, die dann zum Karriereausklang zu RB gegangen sind, weil man da, wenn sie es in der Bundesliga, zweiten Liga nicht mehr gerissen haben, nochmal gut Kohle wahrscheinlich gekriegt hat. Zu anderen, unter anderem haben dann da in der Mannschaft Tim Sebastian gespielt, Thomas Klesener, Timo Rost, Carsten Kamlott, für den man über 500.000 Euro Ablöse in der Regionalliga gezahlt hat. Muss man sich mal...
Tja, und wo das Geld wohl herkam.
Ja, das war vor 10 Jahren, da wurde nochmal weniger gezahlt als heute. Und im Sturm, das war das Problem, er auch wieder Außenstürmer, haben dann halt Carsten Kamlott, Daniel Frahn und Stefan Gutschke gespielt, die ja auch alle drei wissen, wo das Tor steht. Dementsprechend hat er sich da auch nicht so hundertprozentig wieder durchsetzen können, auch in der Regionalliga, und hat dann ab 2012 nur noch in der zweiten Mannschaft von RB gespielt.
Wo hat die denn gespielt?
Ja, wahrscheinlich Oberliga oder noch weiter unten. Also
ja, bis jetzt nicht so erfolgreich die Karriere. Hat er UI-Cup gespielt?
Da komme ich gleich zu, Tim. Nach der zweiten Mannschaft von der BR hat sich gesagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr und hat den Wechsel vollzogen, den viele machen, nämlich zu seinem Heimatverein Niendorfer TSV, und hat dann da bis 2015 noch gespielt und seine Karriere 2015 beendet.
Wo ist Niendorf? In welcher Liga?
Die haben, meine ich, da zu der Zeit Oberliga gespielt.
Ist er ja von Leipzig nicht mehr so weit runtergegangen, nee. Also von Leipzig 2.
Nee.
Das geht ja noch.
Also Leipzig war auch, wenn man es so sieht, der einzige Verein, der nicht so in Norddeutschland war, wo er gespielt hat. Mhm. Sonst waren es alles ziemlich Vereine, die so halbwegs in seiner Heimatnähe waren. Ja. Da kommt man gleich auch noch zu. Wo ich danach geguckt habe, wegen Niendorfer TSV, das hat mich sehr überrascht, die haben 7 aktive Herrenmannschaften.
Ja.
Das ist schon richtig viel. Und die haben, das ist nur ein Verein. Das ist kein Konglomerat aus den 37 Ortschaften, die da drumherum sind. Also dachte ich mir auch, das muss man erstmal packen. 7 Mannschaften. Scheiße. Da hat man sonntags keine Sorge, dass die Mannschaft voll wird.
Hast du die Sorge, dass du nicht genug Plätze hast, auf denen du spielen
kannst? Das ist so. Ja, genau.
Oder ja, natürlich, dass die siebte Mannschaft mal ausfällt, weil so viele aufrücken müssen in die höheren Mannschaften.
Genau. Aus der dritten in die zweite immer eine höher, genau.
Ja. Und am Ende sind nur noch fünf übrig, naja. Können wir
ja, ihr seid die Allerschlechtesten.
Ja, euch können wir gar nicht mal als Ersatz brauchen.
Selbst in der sechsten Ersatz können wir euch nicht gebrauchen. Aber ihr seid da.
Ja, auch schön.
Ja. Wenn man mal die Karriere zusammenfasst von Alexander Lars, 34 Bundesligaspiele, 2 Tore. Sonst viele Spiele in den unteren Ligen dann noch, also Regionalliga, Oberliga und sowas. 4 Spiele im UEFA Cup für Hamburg, 3 Spiele im UI Cup für Hamburg und 1 Spiel in der Champions League sogar für Hamburg.
Ui.
Denn in der Champions League hat er eine Minute gespielt gegen ZSKA Moskau.
Wie ist das Spiel ausgegangen?
Das habe ich jetzt nicht mal nachgeguckt. Aber er wurde in der 90. nochmal eingewechselt und hat dementsprechend seinen Arbeitsnachweis Champions League.
Er hat den Sieg gesichert.
Ja, quasi.
Weil sonst im 90. wechseln, wahrscheinlich war Hamburg vorne.
Ja, so ein bisschen Zeit rausnehmen. Und der Junge kriegt wahrscheinlich keine hohe Spielprämie, den können wir reinbringen.
Wen haben wir noch da?
Den haben wir noch, den Lars. Ja, los, rein damit. Ja. Okay. Sonst, er hat in den ganzen europäischen Wettbewerben immer gegen ziemlich komische Teams, also nie so die Hochgeräter gespielt. Im UEFA Cup nämlich gegen Viking Stavanger, gegen Slavia Prag, FC Thun und Rapid Bukarest. Und im UI Cup hat er 2 Spiele gemacht und ich muss ehrlicherweise sagen, diese Mannschaften, also teilweise habe ich noch nie gehört und ich kenne echt jeden Kack. Also er hat gegen Probe da Priklip gespielt, Tim. Wo ist das? Aha. Sag's mir, ich hab's nachgeguckt.
Moldawien.
Ja, fast Nordmazedonien.
Ja.
Ja, und gegen Dacia Chișinău, wo er Dacia herkommt, aus Rumänien.
Ja, Chișinău.
So, und jetzt sage ich dir was ganz Tolles, Tim, denn eines der beiden Spiele war in der Saison 2005. Mhm. Und demnach kann er sich UI-Cup-Sieger 2005 nennen.
Zusammen mit Benny Laut, ne?
Zusammen mit Benny Laut, denn er hat da einmal ein Spiel halt gemacht.
Ja, sehr gut.
Ja.
Kleiner Spoiler, da haben wir 2 UI-Cup-Sieger in der heutigen Folge.
Ey, das jetzt wird's, oh, jetzt gehen wir jetzt hochkarätig hier.
Tja.
Also, eigentlich kann man sagen, man hat sich in der Bundesliga nicht durchgesetzt, man hat sich eigentlich nirgendwo durchgesetzt, man war kein Nationalspieler, aber man hat einen UI-Cup gewonnen, alles erreicht.
Eben. Andere haben es nie erreicht. Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, wann haben die den UI-Cup gewonnen? Ich weiß
gar
es
nicht.
Ja. Nicht mal Zlatan hat den UI-Cup gewonnen.
Alle reden hier, oh, die deutschen Starspieler, Manuel Neuer, Kimmich, Lewandowski, Thomas Müller, von denen hat kein einziger UI-Cup gewonnen.
Ja, vor allem der deutsche Nationalspieler Lewandowski, den du gerade aufgezählt hast.
Ach ja. Er hat es nicht gewonnen.
Er hat auf jeden Fall nicht den UI-Cup gewonnen.
Ja, das kommt noch. Kommt noch.
Vom ersten Nationenwechsel rüber. Von dem Polen zu den Deutschen.
Ja, genau. Und Stürmer, der hat zwar schon 200 Spiele gemacht für Polen, aber
das geht
er hat mit sich in der, sein, von seiner Oma die Cousine und davon die gute Freundin war mal in Deutschland Urlaub und dann kam
er. Ja, eben. Das geht schon.
Ja.
So. Jetzt haben wir die Karriere, glaube ich, abgefrühstückt, ne?
Das war schon die komplette Karriere. Also, der hat dann extrem nichts mehr gerissen. So.
Das hat er dann nachgerissen, frage ich mich jetzt.
Ja, es sind in der Karriere, du bist schon überlegt, Tim, aber in der Karriere sind noch 2 tolle Anekdoten passiert. Und deswegen habe ich ihn eigentlich auch ausgewählt, weil wegen einer dieser Anekdoten kenne ich ihn eigentlich. Mhm. Weil das Bild ist mir immer im Kopf geblieben. Und zwar Anekdote 1. 2006 war der weltbeste Trainer Thomas Doll Trainer bei Hamburg.
Mhm.
Und Alexander Lars hat faktisch unter ihm gespielt. Und es lief in der ersten Halbserie nicht sonderlich gut. Trotz, dass man sehr, sehr viel Geld für neue Spieler ausgegeben hat. Eigentlich jede Saison bei Hamburg so.
Ja. Das hat einen sehr großen Sinn.
Ja, richtig. So, und dann war es zur Weihnachtszeit so, dass Thomas Doll und auch Dietmar Beiersdorfer die beiden Stühle ziemlich gewackelt haben. Aber die Spieler, die standen hinter Thomas Doll, weil er ist halt der weltbeste Trainer. Es lag mit Sicherheit nicht an ihm.
Nee.
Und da gab es dann eine Aktion von Alexander Lars zusammen mit Timothy Atuba, Raphael Vicky, Vincent Kompany und Nigel de Jong, die im Stadion ein riesiges Plakat aufgehängt haben, eigenhändig, mit der Aufschrift 120% mit Doll und Didi zurück nach oben, jetzt erst recht. Mhm. Und haben sich für den Trainer eingesetzt.
Sehr gut.
Da wurde lange diskutiert, Thomas Doll blieb noch ein bisschen, wir wissen beide, dass es dann nicht so lange geklappt hat und Thomas Doll immer nach Ungarn gegangen ist.
War der danach nicht bei Dortmund noch?
Ja.
Oder so. Marc Zieler fragt, Trainer, soll ich noch mittrainieren?
Ja.
Legende. Bla 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 ist das doch.
Ja.
Bla bla bla.
Robert Kovac und Christian Wenz freut das.
Tja, die sollen die den Kohlen aus dem Feuer holen. Die sind ja. Jetzt ja gar nicht mehr da. Okay. Sorry.
Schön ist auch, dass Uli Hoeneß sich da einfach mal eingemischt hat, der überhaupt gar nichts mit der Thematik zu tun hat und gesagt hat, die Leute sollen kein Plakat aufhängen, die hätten sich mal in der ersten Halbzeit ein bisschen mehr anstrengen sollen, dann wird Hamburg auch nicht da stehen, wo sie jetzt stehen.
Siehst du, da hat Uli Hoeneß sich drum gekümmert. Deshalb hat er keine Zeit für Steuererklärungen gehabt.
Ja, richtig. Der musste nämlich sich beim Hamburger SV einmischen.
Ja.
Ja. Das ist so. Muss man ihm auch noch nachsehen.
Heute muss er sich in veganes Essen einmischen.
Ja.
Hast du es mitgekriegt?
Ja, mit so einem. Ach, der Typ ist einfach, ich kann es für mich nicht nachvollziehen, warum Leute den mögen. Wirklich, nee. Kann ich nicht nachvollziehen.
Nee. Okay, so. Wir kommen heute zu oft vom Thema ab.
Ja, ist auch schon mal schön.
Alexander Haas gerade.
Alexander Haas. Nämlich, es gibt noch eine zweite Anekdote und das ist die Dörfer, also Tim. Denn beim Spiel beim Spiel gegen Köln gegen HSV, kam es, zu einer lustigen, also eher schmerzhaften und dann lustigen Szene, denn es war ein bisschen hitziges Spiel und ein Fan, der Trommler, hat nämlich seinen Trommelstock, Kölner Fan, seinen Trommelstock aufs Feld geworfen und hat blöderweise Alexander Lars ziemlich direkt am Kopf getroffen, sodass der eine riesige Platzwunde hatte am Kopf. Deswegen sage ich Trommelverbot ausweiten. Nein, sage ich natürlich nicht.
In Lippstadt Trommelverbot abschaffen.
Abschaffen, da wird das nämlich nicht passieren. So, Alexander Lars hatte wirklich eine große Platzwunde, es hat wirklich sehr stark geblutet. Und darauf komme ich jetzt zurück. Er ist ja verhältnismäßig klein. Mhm. Ich dachte auch, dass er noch kleiner sogar ist. Und er hat zusammen zu der Zeit mit Daniel van Beuten da gespielt, der ja ziemlich groß ist. Und der war dann so auch schockiert, dass Daniel van Beuten ihn wirklich vom Platz getragen hat.
Ich habe mich gefragt, wieso. Das kenne ich.
Das Bild kennst du. Und das sieht einfach so aus, als wenn Daniel van Beuten ein Kind so vom Fels runterträgt. Weil er ihn wirklich so in Arm gehalten, so in der Wiege gehalten hat, wie so ein Kind, wo ich mir gedacht habe, gibt es nicht normalerweise auch so Tragen am Spielfeldrand, dass die Leute, aber nee, Daniel van Beuten hat ihn höchstpersönlich runtergetragen.
Ich mach das. Wo ihr seid, Sanitäter, ich mach das.
Das ist mein Freund, ich trage den runter. Ja. Wurde im Endeffekt nachher aufgeklärt, der Fan hat sich beim Fanbeauftragten in Köln gemeldet und bei der Polizei und hat sich gestellt, das war dann für eine Strafe gekriegt.
Ja gut. So viele Trommler wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Den hätten sie wahrscheinlich früher oder später schon erwischt, dann wäre es wahrscheinlich schlechter für ihn ausgegangen, als wenn er direkt sagt, okay, mein Fehler, ist mir was angerutscht, kann passieren.
Ja, googelt mal das Bild da. Ich denke mal, dass das Bild, das einzige Bild ist von Alexander Lars, was man so nachhaltig im Kopf hat.
Ja.
Googelt mal Lars van Beuten. Ja, dann hast du es schon.
Alexander Lars van Beuten. Das ist aber eine stabile Platzwunde.
Ja, die sah schon groß aus und blutig.
Ja. Sieht ja aus, als hätte er sein Auge fast verloren. Ey. Ja, ist ein schönes Bild, aber er sieht wirklich aus wie ein kleiner Junge. Auch das Trikot gefühlt 5 Nummern kleiner als bei Van Beuten.
Ja, gefühlt, ja. Er hat Kindergröße 164, Van Beuten 3XL.
Sehr gut. Das würde ich sagen, das landet auch auf Instagram nachher als kleiner Teaser.
Würde ich auch sagen. Ja. So, das sind die beiden Anekdoten zu Alexander Lars. Was macht er danach? Er hat danach wirklich viel gemacht und auch wirklich Sachen, die sehr besonders sind. Also das hatten wir so, glaube ich, jetzt noch nicht diesen Fall. Und zwar einmal ja natürlich bei Niendorf Fußball gespielt ein bisschen noch, was ja viele machen. Und hat dann, während er bei Niendorf gespielt hat, eine Ausbildung zum Bankkaufmann angefangen. Ob er die abgeschlossen hat, konnte ich nichts so finden, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube aber ja, weil er ist jetzt nämlich auch als Kaufmann tätig, denn seine eigentliche Tätigkeit, Haupttätigkeit ist heute, jetzt halte ich fest und darüber bin ich auch drauf gekommen, er ist zusammen mit Holger Stanislawski Supermarktbesitzer in Hamburg.
An der Reeperbahn, Penny.
In Wils, wie heißt das, Winterhude, Hamburg-Winterhude. Genau. Ich hatte das mal gelesen, dass Stanislawski einen Supermarkt hat und habe dann mal geguckt und habe gesehen, der hat den ja zusammen mit Alexander Lars. Denn er hat den Rewe-Markt Stanislawski und Lars.
Okay. Die haben einfach einen Rewe?
Die haben Rewe, genau. Es kam nämlich dazu, dass Holger Stanislawski zum einen den Rewe Deutschland-Chef kannte irgendwie über Umwege, weil Rewe ja Hauptsponsor von FC Köln ist.
Ja.
Und die haben den eigentlich zu dritt aufgemacht, ne? Nämlich mit dem Bernd Enge, heißt der. Den kannte Stanislavski auch und Alexander Lars auch vom HSV. Denn Bernd Enge war 40 Jahre lang im Aufsichtsrat von Hamburg tätig, vom HSV. Und der war früher schon auch im Supermarkt-Business tätig, eigentlich bei Edekammer früher. Mhm. Und Holger Stanislavski kannte den auch noch, weil der war früher mal Fußballtrainer von Concordia Hamburg, wo wiederum Stanislavski Spieler war. Also die hatten im Leben schon diverse Verbindungen. Der Bernd Enge ist leider vor kurzem gestorben, deswegen ist er nicht mehr mit dabei. Aber die haben dann quasi zu dritt diesen Supermarkt aufgemacht. Und jetzt machen es halt nur noch Stanislavski und Lars zu zweit. Genau. Der Supermarkt ist auch ziemlich besonders, weil der ist riesig. Also der ist 7500 Quadratmeter groß. Also schon richtig groß.
Haben wir einen Fußballfelder angegeben? Das ist doch die
die
weltweit anerkannte Maßeinheit für Flächen.
Ja, 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 ja.
Was hast du?
7500. Jetzt bestimmt einen Umrechner sogar im Internet, oder?
Ich versuch's mal. Umrechnung von Quadratmetern nach Fußball.
Es war so klar, ne? Es war so klar.
7500 umrechnen sind umgerechnet 1,0504 Fußballfeld.
So.
Ja.
Also ein bisschen mehr als ein Fußballfeld.
Ja. Das ist wichtig, ja. So damit sich Leute sich das auch vorstellen können.
Dabei ja, richtig.
Ist das Fußballfeld 68 mal 105 Meter.
Außer also Freiburg.
Wahrscheinlich nicht so, genau, wie in Freiburg.
Ja.
Es gibt einfach Zieleinheiten. Saarland ist auch eine Einheit, in die man
sagen kann. Okay.
Square Mile, Quadratkilometer, Hektar und dann kommt schon das Fußballfeld. Also
ja, ist auch wichtig. Ist auch wichtig.
Der Umrechner.de.
Ja.
Also, wenn ihr mal wissen wollt, ihr habt eine Zahl im Kopf, aber wisst nicht, wie groß. Vielleicht mal in Saarland umrechnen. Ich will jetzt noch wissen, wie viele Saarländer das sind. In Saarland. Das ist. Dieser Rewe-Markt ist ungefähr 0,00000029185 mal das Saarland groß.
So, das. Jetzt habt ihr was gelernt, Leute.
So. Wisst ihr Bescheid, ne? So. Das war das, also ein ordentlicher Rewe. Von Stanislavski und Lars.
Genau. Die haben 120 festangestellte Mitarbeiter, also schon richtig viel.
Krass.
Das ist schon richtig viel für einen Rewe-Markt, ne? Und haben noch dabei zusätzlich zu dem Rewe-Markt einen Getränkemarkt und ein eigenes Parkhaus.
Oh.
Was auch noch gemacht wird. Und dazu auch nochmal die sogenannte Stanislavski und Lars Fußballarena, denn die haben so einen kleinen Bereich eingerichtet in dem Supermarkt, ist jetzt wirklich kein Witz,
ja.
Mit einer kleinen Mini-Tribüne und einem kleinen Kunstrasenplatz, wo Kinder einfach mal so Fußball zocken können im Supermarkt und die Eltern können sich daneben in dem eigens eingerichteten Café mal ein bisschen entspannen.
Was man halt so machen will, Rewe.
Na klar, ich gehe mit
Alleinstellungsmerkmale.
Ja. Ich gehe mit meinen Kindern in den Supermarkt und die zocken nach Fußball und ich zisch mir einen Kaffee. Also das Schön. Ist so.
Stell mal witzig, wie weit sind denn die Regale von diesem Fußballfeld weg?
Ich hoffe, das ist
mein Regal weggekickt. So. So eine Dosenpyramide.
Ja, ja. Schön ins Dosenregal.
Baust du jetzt schön wieder auf.
Die ganzen Ravioli, Mensch.
Was abgeschossen wird, muss auch gekauft werden von den Eltern. Das ist auch Geschäftsmodell.
Deswegen sind sie so erfolgreich.
Ja.
Ja.
Also was schnell weg muss, wird in die Nähe vom Fußballfeld gestellt und dann muss es gekauft werden. Ja. MHD-Ware. Okay, aber es ist wirklich sehr groß. Ich habe gerade nochmal überlegt, so ein Rewe und Fußballfeld, so wie groß ist so ein normaler Rewe? Vielleicht die Hälfte.
Die Hälfte. Also die Logistikhalle, die ich gerade aktuell baue, ist halb so groß wie dieser Rewe-Markt.
Das ist krass. Also verläufst du dich ja drin.
Ja.
Okay.
So, jetzt gibt es nämlich noch eine andere Besonderheit, denn dieser Rewe-Markt, deswegen ist er auch so groß, ist in einem ehemaligen und umgebauten Straßenbahndepot.
Mhm.
Also ein richtig schönes Gebäude, quasi was umgenutzt wurde, wo früher die Hamburger Straßenbahnen einfach geparkt haben.
Mhm.
Und da ist jetzt der Rewe-Markt drin.
Das ist schön.
Ja.
Wie mit dem in Lübeck, die Lokalität da.
Bin mal gespannt.
Ich würde gerne mal so eine alte Eisenbahnhalle. Oder in Hamburg, glaube ich, auch so am Hafen.
Ja.
Viele nicht mehr benutzt, irgendwie so Werfthallen.
Kornacker. Kornspeicher meine ich.
Genau, es wird alles wiederverwertet.
Ja.
Ist ein besonderes Ambiente, nicht so ein 0815 Rewe Aldi, der so kalt beleuchtet ist, wo man eigentlich relativ schnell wieder raus möchte. Vielleicht auch ein Grund für den Erfolg von Stanislavski und Lars mit dem Rewe.
Ja, der Erfolg ist wirklich groß. Die kriegen viel, auch Preise unter anderem für innovative Marktführungen und sowas, also sind da sehr aktiv und läuft wohl wirklich, wirklich gut. Machen auch viel Ehrenamt. Zum Beispiel während Corona haben sie jetzt so Essensgutscheine an benachteiligte Leute verteilt, die dann da für günstiger und umsonst einkaufen konnten. Spenden für Kinderhospize sehr viel. Haben einen eigenen Kaffee produziert, den Stanislavski und Lars Kaffee, den man da kaufen kann, der dann fair produziert ist und sowas. Ja, also sehr, sehr aktiv und der Supermarkt muss anscheinend auch ziemlich gut laufen. Also wenn man so das Instagram-Profil von Alexander Lars so verfolgt, der ist da sehr aktiv, sind er und Stanislavski auch ziemlich gute Freunde mittlerweile gefühlt, weil die laden auch viele witzige immer hoch und es scheint so, als hätten die da echt was gefunden, wo die beide richtig Bock drauf haben. Wobei sie auch beide sagen, dass es schon anstrengend ist, weil die teilweise von 6 Uhr morgens bis 20 oder 21 Uhr abends arbeiten, also wirklich 6 Tage die Woche richtig Schlagzahl. Ja, das eigentlich ist eigentlich seine Hauptaufgabe. Ansonsten macht er noch nebenbei so ein bisschen was. Unter anderem hat er als Losvieh fungiert für den Landespokal Hamburg. Da durfte er mal in die Kohlen reingreifen. Spielt in der Traditionsmannschaft vom HSV. Das auch noch, wo wir gerade, habe ich dir heute Morgen geschickt, Tim, ne? Momentan ist anscheinend wieder Budenzauber irgendwo hier ja, Winterthur.
Gestern hatte irgendwer hatte das Earnings-Shirt gestern auch irgendwie ausgeschrieben, so und so, Ailton wieder beim DSF.
Und man muss wirklich sagen, ich habe jetzt nicht nur ein Tor gesehen, bestimmt 5-6 Tore von Ailton von dem Turnier, wo ich mir einfach denke, der wiegt zwar gefühlt 160 Kilo mittlerweile, hat aber immer noch einen Schuss, wo sich andere aus der Bundesliga was abschauen können, ehrlich. Ja. Unglaublich, was der für Tore da wieder geschossen hat.
Ja, der ist, der hat es einfach... Also die Technik und so hat er einfach drin.
Ja. Also ich glaube, dass der auch noch viel weiter in seiner Karriere hätte kommen können, wenn der so ein bisschen Disziplin und sowas hätte haben können. Also das ist wirklich krass. Ja, und Alexander Lars vielleicht noch dazu. Familie ist verheiratet, hat 3 Kinder. Das macht er auch noch nebenbei.
Sehr gut. Das macht er auch noch nebenbei.
Kinder.
Ja, mache ich noch nebenbei.
Nebenbei. Die spielen, er arbeitet und dann die spielen dann da in seiner Fußballarena.
Heute musst du
alle noch ein bisschen kleiner.
Alles klar. Die lege ich auf den Kunstrasen.
Und dann zocken die schon ein bisschen.
Ich hoffe, dass sie am Ende der Schicht noch da sind.
Ja, das hoffe ich auch. Ja, das ist Alexander Larsen. Also Supermarktbesitzer mit dem Top-Trainer Holger Stanislavski.
Ja.
Also St. Pauli, Urgestein zusammen mit Hamburger Urgestein machen den Supermarkt auf.
Das ist doch Völkerverständigung quasi
auch. Ja, ja.
Aber wieder mal ein Spieler. Hat man schon ein paar Mal, dass jemand hat es, den ich gar nicht kannte.
Ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin jetzt auf Alexander Lars. Ich bin mir nicht so sicher, aber irgendwie habe ich ihn gefunden.
Hast du nicht eben gesagt?
Ja, also über Stanislavski irgendwie. Ich habe irgendwie gesucht mit Supermarkt an Stanislavski und dann habe ich das gelesen bei der Supermarkt-Internetseite. Ja. Natürlich auch eine Internetseite nur für den Supermarkt.
Ja, ich habe auch gerade gesehen, der Instagram-Account von dem Supermarkt hat 5000 Abonnenten. Also,
ja,
da müssen wir da draußen noch ein bisschen abonnieren, dass wir da rankommen.
Ja.
Ne? Also gerne. Ed, was macht eigentlich Podcast?
Ja.
Ganz wichtige, witzige Dinge, wie wir da posten. Manchmal. Selten. Sonst auch manchmal Stadionbilder. Müssen wir Wuppertal reinstellen. Von
haben wir noch gar nicht, stimmt. Dann machen wir heute erstmal Alexander Lass und dann die Verbeuten blutend.
Die kommen
in die
Story.
Und dann gibt's nochmal ein klein paar Stadionbilder.
Ja, müssen wir machen. Morgen kommen die Stadionbilder, wenn die Folge raus ist.
Wenn die Folge da ist.
Die Leute wieder aufmerksam werden.
Vor der Arbeit stelle ich es noch rein.
Ja, wichtig. Man muss auch Prioritäten setzen.
Ja.
Was wichtig ist. Okay. Dann würde ich sagen, 28 Minuten, wir machen eine kurze Pause
und
dann kommt's zum nächsten Spieler, den ich euch vorstelle, wo ihr auch mittragen könnt und wo es wahrscheinlich auch schwierig wird, dass Marcello draufkommt.
Ich bin gespannt.
Ja, bis gleich.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Ja, da sind wir wieder. Ich bin da, Marcello ist da. Ihr seid da. Ihr seid da, das ist das Wichtigste. Denn ihr wollt ja was lernen über ehemalige Fußballspieler. Und der Spieler, den ich euch jetzt vorstelle, der ist in Deutschland gar nicht so aktiv gewesen. Deshalb denke ich auch, dass es schwierig sein wird, für Marcello drauf zu kommen. Der Spieler ist am 29. Mai 1973 in Izmir geboren. Also türkischer Staatsbürger. Abwehrspieler, 1,88 Meter groß. Und hat den UEFA Cup dreimal in seiner Karriere bestritten. 1996, 97, 1999, 2000 und 2001, 2002. Und hat den für drei verschiedene Vereine absolviert. Und ist bekannt als schwer kontrollierbarer Heißsporn. Das wird sich durch seine Karriere ziehen. Hat viele Schwierigkeiten gehabt durch seine Emotionalität im Spiel, die leider auch auf körperliche Auseinandersetzungen hinausgezogen hat. Ich sagte mal, bei wem er in Deutschland gespielt hat, das war nämlich nur
aber, ein aber Tim, Albert Streit ist doch kein türkischer Spieler.
Nee, also ich glaube, Albert Streit war nicht ganz so aktiv, was das angeht.
Okay, ich bin gespannt.
Also er hat in Deutschland nur bei einem Verein gespielt und das war der 1. FC Köln. Und das war auch seine letzte Karrierestation. Und das war 2005 bis 2007.
Boah, kann das denn sein?
Und
Parteien, ja.
Er ist halt sehr bekannt, weil er damals beim Playoff-Spiel der Türkei gegen die Schweiz für die WM 2006, wo es diese Schlägerei gab, mit Harnröhrenriss bei Stefan Grichtling, weil die Türkei hätte 5 zu 2 gewinnen müssen, haben aber 4 zu 2 gewonnen und dadurch sind sie nicht zur WM nach Deutschland gekommen. Und ja, dieser Spieler, um den es geht, der hat damals so einen Tritt gegeben, dem Schweizer Spieler, und dann ist seine Harnröhre gerissen unter anderem. Und nach dem Spiel hat er 6 Spiele Sperre gekriegt wegen Tätigkeit in der Nationalmannschaft. Vorher ist er schon mal mit David Beckham aneinander geraten. Und ja, ich verrate jetzt mal, wer es ist. Es ist nämlich der gute alte Alpay Özalan.
Mensch.
Der seine Karriere bei Somalinjitspor begonnen hat, dann zu Altay Izmir gegangen ist und 1993 schon zu Beşiktaş, also einer der Top-Mannschaften in der Türkei, gewechselt ist. Da hat er dann 202 Mal Super League gespielt, also nicht nur bei Beşiktaş, sondern auch bei Fenerbahçe, ein Jahr am Ende, 1999 bis 2000. Hat in den 202 Super League-Spielen 13 Tore, 3 glattrote Karten und 2 gelbrote Karten bekommen. Ich habe jetzt am Ende nicht ausgerechnet, wie viele rote Karten er gekriegt hat. Es sind aber weniger, als man denken würde.
Mehr als Tore, die er gemacht hat?
Nee, das glaube ich nicht. Also, viele Tore hat er aber auch nicht gemacht. Ist halt Innenverteidiger gewesen. So, 2000, nachdem er in der Türkei sehr erfolgreich war, ist er dann zu Aston Villa gewechselt. Für wie viel? Schätzte, damals eine ziemlich hohe Summe, muss man sagen.
Aston Villa, England hat immer Geld schon, 2 Millionen.
Nee, für 6,72 Millionen Euro ist er damals gewechselt in die Premier League und hat im ersten Jahr auch 33 Spiele gemacht, im zweiten noch 14, im dritten 5 und im vierten 6 Spiele.
Hat ja geklappt.
Hat keine rote Karte bekommen in diesen 4 Jahren und ein Tor aber nur geschossen. So, jetzt fragt man sich natürlich, der hat 33 Spiele, dann 14 und warum ging dann gar nichts mehr? Das lag natürlich daran, dass er bei der WM 2002 mit der Türkei ziemlich erfolgreich war und in die Elf des Turniers gewählt wurde. Und dann dachte sich, boah, bin ich ein geiler Typ, ich will jetzt aber auch mehr Geld. Und so ist er dann auch zu Aston Villa zurückgekommen. Er hat gesagt, so Leute, ich soll für euch spielen, dann gebt mir mehr Geld. Und dann
also wir haben zwar einen Vertrag, aber ich will einfach mehr Geld.
Und dann hat der Trainer gesagt, alles klar, du spielst kaum noch. Und die Fans waren auch sauer auf ihn. Und dachten sich, was bist du denn für einer? Jetzt willst du hier noch mehr Geld von uns. Und dann kam das EM-Qualifikationsspiel Türkei-England im Oktober 2003, am 11. Oktober. Und da gab es eine körperliche Auseinandersetzung mit David Beckham noch. So. Und erstmal waren die englischen Fans, erstmal nur die von Aston Villa vor allem, sauer auf ihn. Und dann gab es noch den Streit mit Beckham. Und dann waren alle Engländer sauer auf ihn. Und die Medien haben Stress gemacht, die Zuschauer, und dann wurde einfach 12 Tage später der Vertrag aufgelöst. Am 23.10.2003 war es vorbei für den Alpay Özalan bei Aston Villa. Und bei Aston Villa, du bist noch da, oder?
Ja, ich bin noch da.
Weil dein Bild gerade gestanden hatte. Bei Aston Villa hat er aber auch seinen größten Karriereerfolg gefeiert. In der Saison 2001-2002. Da war er halt wirklich gut in Form. Hätte er danach nicht noch mehr Geld gefordert, wäre vielleicht mehr aus ihm geworden noch. Aber in der dritten Runde damals im UEFA Cup gespielt gegen Slaven Belupo. 1-2 verloren das Hinspiel, 2-0 das Rückspiel gewonnen, weitergekommen. Halbfinale gegen Stade Rennes. 1-2 verloren das Hinspiel, 1-0 gewonnen das Rückspiel, auch weitergekommen. Und im Finale gegen eine Schweizer Mannschaft, du darfst jetzt mal wieder raten, wir wollen ja hier nicht einen Vortrag von Tim haben. Welche Schweizer Mannschaft war wohl im Finale des UEFA Cups 2001?
Young Boys Bern?
Nee.
Servette Genf?
Auch nicht.
Basel?
Ja, FC Basel.
Ja.
Und da, nachdem Aston Villa in der dritten Runde und im Halbfinale jeweils verloren hat, das Hinspiel, im Finale 1-1 ist Hinspiel gespielt und Rückspiel 4-1 Heimsieg. Also Basel locker von der Theke gefegt. Und in diesen 6 Spielen, also war er immerhin ein Rückspiel, hat er jeweils 90 Minuten durchgespielt. Also da war er wirklich Stammkraft und ja, mitverantwortlich für den Sieg des UEFA Cups, für den größten Titel im Vereinsfußball, den man erreichen kann. Das hat er quasi in der Mitte seiner Karriere schon geschafft. Es gab damals, das ist ja immer ganz komisch beim UEFA Cup, wie viele Sieger es gab und
ja, also, es hat sich auch immer geändert, ja, glaube genau. Ich, ne?
Und da habe ich mal geguckt, wer denn so den UEFA Cup damals gewonnen hat, und in der Saison gab es 3 Sieger und es war ein Vertreter aus England, Aston Villa, und dann gab es noch 2 französische Sieger.
Das ich sag jetzt gab's. Lyon?
Nee.
Bordeaux?
Auch nicht. Denkt man nicht. Also auf einen kommst du auf jeden Fall nicht.
Stade Rennes?
Also nee, Stade Rennes ist ausgeschieden.
Ist er ausgeschieden? Ich gucke jetzt gerade mal durch die warum dürfen da eigentlich 3 französische Teams teilnehmen?
Das war auch ganz komisch. Also.
So, dann warte ich, leg mal weiter. Ja, Paris war damals noch nicht so gut. Könnte es sein.
Ja, Paris hat tatsächlich 1-1 bei Brescia. Also Hinspiel 0-0, Rückspiel 1-1 in Brescia gewonnen. Mhm. Und das war der eine Sieger, und auf den anderen kommst du nicht. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch in der ersten Liga spielen. Ich glaube nicht.
Racing Straßburg.
Nee. Ich gucke mal schnell.
AS Saint-Étienne.
Auch nicht. Doch, die spielen, die sind aktuell 14. in der Liga.
Wer ist es denn?
Es ist
KAN.
Estac Troyes. Also Troyes geschrieben.
Yes. Also wie wir sagen würden, Troyes.
Troyes. Du als Lateiner darfst es erlauben. Ich habe natürlich Französisch gehabt und spreche den Namen perfekt aus.
Perfekt.
Troyes hat nämlich im Hinspiel auch 0-0 gespielt gegen Newcastle United. Und beim Rückspiel haben die 4-4 gespielt. Und wegen der Auswärtstorregel hat Troyes dann den UEFA Cup gewonnen. Also ganz komisches Spiel. Ich glaube, die waren noch irgendwie 4-1 vorne und dann hat Newcastle in der 90. noch das 4-4 geschossen und also knappes
also
Ding
knapp,
geworden.
War knapp, okay.
Aber am Ende ein englischer Sieger, 2 französische. Und genau, für Alpay Özalan wahrscheinlich größter Erfolg der Karriere, muss man schon so festhalten. Zu den anderen Erfolgen sage ich gleich noch was. Aber dann ist er halt erstmal vereinslos gewesen bis Anfang 2004, weil er in England rausgeworfen wurde quasi. Und dann wechselt man wohin? Natürlich nach Korea. Was soll man sonst machen? Erstmal zu Incheon United gewechselt. Da findet man leider nichts zu, wie er da gespielt hat. Transfermarkt.de hat da keine Daten zu
Kane. Wenn sie jetzt die nicht das haben, dann
hat sich wahrscheinlich auch nicht gelohnt, haben die sich gedacht, weil im Sommer ist er nämlich schon wieder weggegangen.
Ja.
Und zwar zum Verein von Shinji Kagawa. Wo hat der in Japan gespielt? Kennst du den Verein noch?
Shimizu, glaube ich, ne?
Ich weiß nicht. Ich dachte, der wäre bei den Urawa Red Diamonds gewesen.
Nee, ich meine nicht. Ich meine Shimizu oder so ist der Verein.
Shinji. Guck mal, das ist nämlich was, das habe ich nicht recherchiert, sondern einfach aus dem Kopf aufgeschrieben. Und kann natürlich Quatsch sein, ne? Ja, gucke ich mal schnell. Habe ich ja auch Quatsch erzählt. Hast du recht? Das bleibt aber drin, das wird nicht rausgeschnitten. Meine Unfähigkeit bleibt jetzt in der Folge. Aber wer hat denn bei den Red Diamonds gespielt?
Haben viele gespielt, das ist doch so ein ziemlicher Rollball hier in Asien. Ja, ja.
Egal. Ist jetzt egal. Auf jeden Fall ist er dahin gewechselt. Und damals hat auch das zweite Mal ein Verein Ablöse für ihn gezahlt. Verstehe ich überhaupt nicht.
Ja, nachdem man 3 Jahre lang nichts gerissen, für die müssen wir Geld ausgeben.
Ja, vor allem, der war vereinslos, ist dann zu Incheon gegangen, nach Korea, und nach einem halben Jahr wollte dann Urawa den unbedingt haben, anscheinend. Und hat Ablöse bezahlt, aber die ist deutlich geringer. Ich erwarte eine Schätzung nach seinen bisherigen Leistungen.
900.000.
Starke Schätzung, 982.000.
Oh.
Genau, sehr genau angegeben bei Transfermarkt. Hat da aber auch nur 13 Spiele gemacht, in den 13 Spielen eine gelb-rote und eine glattrote Karte bekommen.
Kannst du nicht ausdenken, ne?
Ja, und der Vertrag wurde nach 6 Monaten aufgelöst. Aufgrund von Disziplinlosigkeiten. Also die haben fast 1 Million bezahlt und nach einem halben Jahr haben gesagt, ciao, okay, das Geld war es nicht wert anscheinend. Also schwierig. Und dann war er wieder vereinslos bis Juli 2005 und also bis 30. Juli. Und am 1. August 2005 hat dann der erste FC Köln sich gedacht, den brauchen wir. Den Alper Özalan holen wir, und hat dann in der ersten Saison erste Liga gespielt, also Bundesliga. 21 Spiele, ein Tor, eine Vorlage, eine gelb-rote Karte. Köln damals wie viel da gewonnen? 2005, 2006.
Enter.
Nee, tatsächlich abgestiegen als 17. zusammen mit Kaiserslautern und Duisburg.
Also bezeichnen, dass Köln wieder so einen Spieler holt, ne? Das ist so, hättest du mich jetzt raten lassen, so vom deutschen Bundesliga-Verein, wer den holt? Hätte ich gesagt Köln oder Hamburg.
Ja. Ja, dann Köln als 17. abgestiegen, und er ist noch eine weitere Saison bei Köln geblieben. In der zweiten Liga hat er dann 27 Spiele gemacht, eine Vorlage, eine gelb-rote Karte bekommen und Köln damals 9. geworden. Und wer ist denn in der Saison 2006, 2007 aus der zweiten Liga abgestiegen? Viele prominente Vereine, 4 Stück.
Ich sag jetzt LR Aalen.
Nee, ich weiß gar nicht. Die sind, glaube ich, davor schon.
Ja. Dann sage ich jetzt Wacker Burghausen.
Ja, ist korrekt. Auch so ein Verein, den ich gerne mal wieder weiter oben hätte.
Ja,
irgendwie Sympathien für die.
Irgendwie schon, ne? Ich lasse mich überlegen. Wer kann es noch sein? 6-7 zweite Liga.
Mhm. Wacker Burghausen ist dabei. Ist noch ein süddeutscher Verein.
Süddeutscher Verein, also aus dem Bayern oder aus dem Südwesten?
Aus VfR Bayern.
Aalen?
Bayern.
Aus Bayern. Mhm. Wer kann denn aus dem Bayern? Ach, ist 1860 da mal abgeschnitten? Nee, die waren in der Bundesliga.
Ja. Denk an
die Unterhaching?
Ja, Unterhaching. Abgestiegen damals. Ich glaube auch danach nicht mehr in die zweite Liga hochgekommen.
Nee. Nee, die waren nicht
mehr weiter. Das ist schon so lange her, ne? Das sind jetzt 14 Jahre.
Man kann sich jetzt noch daran erinnern, eigentlich, ja, ne?
Wacker Burghausen und Haching. Das war so diese, das waren die Saisons, wo ich das erste Mal so richtig krass drin war, so die Jahre. So, unter Haching und Burghausen haben wir dann noch Westdeutschland und Norddeutschland.
Westdeutschland NRW, meinst du?
Mhm.
Ist Essen da abgestiegen?
Ja. Rot-Weiß Essen auch dabei. Bis jetzt 3 Treffer. Und ein Verein fehlt noch, den du auch damals bei FIFA 2006 gespielt hast.
Braunschweig.
Ja.
Die sind da, guck an.
Burghausen, Essen, Haching und Braunschweig damals abgestiegen und Köln 9. geworden mit Alper Österland. Und wie ist es dann geendet für ihn bei Köln?
Ja.
Ist er freiwillig gegangen?
Wieder irgendwas im Training passiert, eine Schlägerei oder sowas und dann gegangen worden. Das ist leider
ziemlich wahr. Also erstmal gab es einen Angriff auf einen Mitspieler, einen tätlichen im Training.
Super.
Und dadurch wurde aber nicht gefeuert, sondern ihm wurde psychologische Beratung angeboten, aber er hat gesagt, brauche ich nicht. Ich besser mich.
Ich war in der Traditionself der WM 2002, Leute, ich kann mir alles erlauben.
Ja, nee, also er hat so gesagt, also er hat versprochen, dass er sich bessert, hat dann aber nicht so gut geklappt. 2005 hat er auch schon mal im Dezember direkt 4 Spiele Sperre wegen der Tätlichkeit gekriegt bei Köln. Aber suspendiert wurde er dann am 23.11.2007, also genau 4 Jahre und 1 Monat, nachdem er bei Aston Villa entlassen wurde, wurde er bei Köln suspendiert, weil er Kritik am damaligen Trainer geäußert hat, den er schon aus dem Jahre 1995 von Beşiktaş kannte.
Nein.
Und der ist aber irgendwie nicht mehr so zielstrebig gewesen, hat nicht mehr den Einsatz gehabt und das hat Alper Özalan gestört. Und jetzt ist die Frage, wer hat denn 1995 bei Beşiktaş trainiert und
bei Köln?
Und war dann bei Köln und hat einfach auch ein völlig reines Gewissen.
Christoph Daum.
Der hat ein völlig reines Gewissen gehabt und hat gedacht, was willst du denn von mir? Geh mal nach Hause. Und dann wurde er suspendiert und das war's dann. So, er hat dann noch nach Verein gesucht, aber keinen mehr gefunden und hat dann seine Karriere beendet. 2004.
Köln war der letzte Verein, wirklich.
Köln war der letzte Verein. Christoph Daum hat seine Karriere beendet.
Ja, weil niemand, der halbwegs klar denken kann, nimmt so einen unter Vertrag, der bei jedem Verein Probleme hat.
Ja, das ist wirklich bitter, vor allem wenn wir uns jetzt die Erfolge angucken. Ich habe ja eben schon gesagt, dass er durch diesen Tritt damals gegen den Schweizer Nationalspieler große Bekanntheit erlangt hat. Aber jetzt kommen wir zu den Erfolgen. Erstmal türkischer Meister 94-95, türkischer Superpokalsieger 93-94, 97-98, türkischer Pokalsieger 93-94 und 97-98 und japanischer Pokalsieger 2005. In der Türkei alles mit Beşiktaş, in Japan mit den Urawa Red Diamonds und den UEFA Cup gewonnen mit Aston Villa habe ich schon. Und jetzt einen Preis von der UEFA, nachdem ich das jetzt alles erzählt habe, was hat er wohl für einen Preis bekommen 1996?
Bestimmt den, wie ist es nicht, den Fairnesspreis. Wer ist der nochmal? Fairnesspreis.
Er hat den Fairplay-Preis der UEFA bekommen. Und zwar
im Jahr
1996, weil er bei der EM 1996 gegen Kroatien als letzter Mann auf eine Notbremse verzichtet hat und damals wurde dadurch das Siegtor zum 1:0 für Kroatien erzielt. So, und er hat gedacht, ist eine gute Sache. Da war er, wann ist er geboren? 73? 23 war er. Wenn ich den jetzt nicht umtrete. Allerdings fanden das die Fans, die Medien und alle in der Türkei nicht cool, dass Kroatien dadurch gewonnen hat. Und es war, ist für ihn halt auch keine Freude nach eigener Aussage gewesen, diesen Preis bekommen zu haben. Ja, und die Reaktion von den Leuten auf diese faire Aktion, die hat ihn wohl sehr geprägt in seiner weiterführenden Karriere. So. Was man halt dann sieht, ne? Dass er da relativ oft nicht mehr so fair agiert hat.
Da hat er sich gedacht, ich kriege Kritik, wenn ich fair agiere, jetzt haue ich alles um.
Ja, das kann so sein. Das ist richtig bitter eigentlich. Der Start war eigentlich auf einem guten Weg und dann haben die anderen gesagt, ja, bist du bescheuert? Dreht den doch um.
Ja.
Dreht den doch um, Imperativ, Deutschlehrer, ich. Schwierig. Ja, aber ja, Fairplay-Preis gewonnen und in den 90ern letzter Titel 2001 der UEFA Cup. Danach eher negative Schlagzeilen gemacht. So, und jetzt die Frage, wie ging es danach weiter für ihn? Erstmal ganz klassischer Weg. Einer von den drei Möglichkeiten, wieder Spielerberater, Trainer, was hatten wir noch?
Manager.
Ja, genau.
Also ich sag ganz klar, das ist so ein Typ Spielerberater.
Nee, überhaupt nicht. Mir leid, kein Spielerberater, keine Spielerberatertätigkeit zu finden überall bei Özalan.
Ja, dann
er ist nämlich
Trainer.
erstmal sportlicher Leiter geworden bei
im Ernst jetzt,
ja. Siyalspor in der 4. türkischen Liga. Die haben es tatsächlich geschafft, 2001 ein Jahr Super League zu spielen. Aber als er da war, waren sie schon wieder in der 4. Liga, hatten nämlich große finanzielle Schwierigkeiten.
Wie viel der zweite Verein da?
Die gingen so weit, die finanziellen Schwierigkeiten, dass in der Hinserie der Saison 2013-14 die Anfahrtskosten zu den Auswärtsspielen nicht gedeckt werden konnten und deshalb regelmäßig Gläubiger den Verein besuchten, sodass zum 18. Spieltag die Auswärtsreise nicht mehr angetreten werden konnte und auch zum nächsten Heimspiel nicht mehr angetreten wurde und der Verein sich im Winter 2014 dann zurückgezogen hat, weil sie sich es einfach nicht mehr leisten konnten. Und inzwischen spielen die irgendwo im tiefen Amateurbereich noch. Wann aber der Alper Özalan da war, das ist leider nicht auffindbar im Internet. Also
ich stelle mir das aber sehr spannend vor, wenn dann so sonntags morgens vor deiner Tür vom Vereinsheim auf einmal ein Bus unter dem Kirsch steht und sein Geld für die letzte Busreise haben will. Ja. Und spannend.
Ja, hat da auf jeden Fall nicht so gut geklappt. Ich weiß halt nicht, wann er da war. Aber danach kommen halt auch Daten, die man konkret nachvollziehen kann. Und zwar ist er dann nicht sportlicher Leiter, sondern Trainer gewesen, erstmal natürlich. Und zwar im Sommer 2016 hat er angefangen bei Eski Şehirspor in der 2. türkischen Liga, die jetzt, glaube ich, auch in der 1. Liga spielen, schon länger. Mhm. Ist da Cheftrainer gewesen, aber schon im Februar 2017 wieder entlassen worden. Also wieder nur ein halbes Jahr geblieben. Und im Sommer 2017 ist er dann bei Samsunspor auch als Trainer unterwegs gewesen. Und nach 7 Spielen wurde der Vertrag aufgelöst in Einvernehmen mit ihm und der sportlichen Leitung. Einmal, weil er schwache Ergebnisse erzielt hat, also deutlich schwächer als erwartet. Und weil er kontroverse Aussagen in den Medien getätigt hat und lief also wieder nicht so gut. So, im Februar 2018 gab es dann die letzte Trainerstation bis März 2018. Ich weiß nicht, ob das dann so interimsmäßig war. Auf jeden Fall war er da Trainer der türkischen U21. Hat 2 Spiele mit der türkischen U21 gemacht. Einmal 4-2 gegen Malta gewonnen, einmal 0-3 gegen Schweden. Also auch die U21er-Mannschaften. Einmal
gewonnen. Macht ja Sinn, dass man so einen, der so ein gutes Vorbild ist, direkt zu den Jugendspielern lässt. Das macht auf jeden Fall Sinn.
Ja. Und anscheinend hat er sich dann auch gedacht, okay, irgendwie habe ich langsam keinen Bock mehr auf Fußball. Und er hat dann einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Was könnte dieser Mann wohl jetzt tun seit 2018?
Ist er in der Türkei oder in Deutschland? Oder wo ist er gerade tätig? In der Türkei. Keine Ahnung.
Er ist natürlich in die Politik gegangen.
Ach nein, ja guck an. Jetzt
zwar sitzt er seit 2018, seit der letzten Nationalversammlungswahl in der Türkei für die AKP, also für die Partei vom Präsident Erdogan, in der großen Nationalversammlung der Türkei, wurde reingewählt. Da sind aktuell 584 Vertreter drin. Ich konnte leider nicht, weil ich halt kein Türkisch kann. Es ist schwierig, die Artikel zu lesen. Ich konnte nicht rausfinden, wo, in welcher Stadt, wahrscheinlich irgendwie in der Region Izmir, wo er herkommt, wo er gewählt wurde. Aber für die Leute des gepflegten Motorradrennsports kann ich noch hinzufügen, dass nicht nur der Alper Özalan damals gewählt wurde als ehemaliger Spitzensportler, sondern auch der mehrfache Supersport-Motorrad-Weltmeister Kenan Sofuoğlu, der inzwischen aber nicht in der Türkei wohnt, sondern in Grevenbroich, und mit einer Niederländerin verheiratet ist.
Ja, das sind normale Wege des Lebens.
Aber er ist trotzdem Vertreter der Nationalversammlung, auch für die AKP. Ich weiß auch nicht, wie es läuft, ob der dann da rüberfliegen muss ständig oder keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die als Spitzensportler gemeinsam reingewählt worden. Erwähne ich nur, weil ich den Namen auch kenne, der hat vor 3 Jahren erst seine Karriere beendet. Ja, also er ist Politiker geworden, nachdem er im Fußball viele Tritte ausgeteilt hat. und Schläge und auch mal ein paar Tore geschossen hat, aber auch am Anfang deutlich mehr als am Ende seiner Karriere. Und ja, den UEFA Cup gewonnen hat. Und zur Familie kann man auch sagen, dass er eine Frau und zwei Kinder hat. Und wie ich auf den gekommen bin, ist wieder das englische Fußballprinzip.
Das wäre meine Frage gewesen,
ist
wirklich.
Das englische Fußballprinzip schuld. Denn die haben den guten Karnevalsticker jetzt am 11.11.
gehabt. Oh ja, stimmt, ja.
Und ich guck mal kurz rein, was sie da
geschrieben haben. Das ist, finde ich, immer richtig geil,
dieses Ticker. Ich sehe das immer sehr gerne, dieses Ticker.
So Dortmunder Weihnachtsfeier oder sowas.
Genau. Das war jetzt, glaube ich, die Kölner Karnevalsfeier. Ja. Kurz mal gucken. Spontan reingucken. Budenzauber auf DSF Ailton gestern. Und dann Karnevalsticker. So, jetzt muss ich kurz Ösalan. So. Um 13.56 Uhr ist auf dem Kölner Karnevalsticker. Ne, 13.55 René Tretschok will ein wenig provozieren und fragt, ob es sich bei der Party um eine traditionelle Faschingsfete handelte. 13.56 René Tretschok hat die Faust von Alpay Özalan auf die Nase gepfeffert bekommen, der Krankenwagen ist verständigt. Und dann dachte ich mir, Alpay Özalan, warum wird er hier als Gewalttäter genannt? Ja. Da habe ich mal geguckt, der Name sagt mir da irgendwas und dann dachte ich mir, ja. Das ist so ein guter Mann.
Macht auch was nach der Karriere, was nicht so typisch
Politiker
ist. Ja. Der witzig, ey.
Ja, interessant.
Auch so witzig, da muss man einen kleinen Sidekick noch machen. Also, da habe ich wirklich gelacht. Tim, du hast es ja auch gesehen. Jetzt 1. FC Köln, wieder 11.11. Karnevalstraining mit Steffen Baumgart. Als Schweinhorn verkleidet mit so einer blonden Perücke. Ich feiere den Typen einfach so sehr. Ich bin so traurig, dass er nicht mein Paderborn ist.
Ja. Ja, der jetzige Trainer, der ist nicht so mein Fall.
Was, New York?
Der Paderborner, ja.
Ich meine, erfolgreich sind sie schon. Ja, liegt gut. Aber auch zu 98% an Sven Michel, weil er einfach Tore schießt, wo man sich denkt, Junge, du könntest auch Bundesliga spielen.
Ja, könntest du, aber wenn das machen würde, würde es wahrscheinlich nicht laufen.
Ja, der ist auch schon 31, das hat jetzt keinen Wert mehr.
Also außer der ist schon, steigen auf.
Ja, kann das auch alles passieren.
Ja, lieber nicht.
Nee.
Also es geht natürlich um SC Paderborn gerade, ne? Für diejenigen, die nicht wissen, wo Steffen Baumgart vor dem 1. FC Köln war. Es soll ja Leute geben, die sich nur auf die Bundesliga konzentrieren.
Ja, das frage ich mich, wie das sein kann, aber...
Obwohl, als die Bundesliga waren, war doch Baumgart auch Trainer, oder?
Ja, eine Saison, ja.
Ja, Bundesliga. Gerade ist ja wieder Länderspielpause, ne?
Ja.
Dann hat er irgendwie gegen Liechtenstein gespielt. Ich weiß gar nicht, wie.
Ich hab nur gesehen, dass irgendwie Goretzka einen Tritt an den Hals gekriegt hat, aus Versehen vom Liechtenstein-Spieler dann rot gekriegt hat.
Ja.
Aber sonst ist mir das auch sowas von Latte, ne? Ob die jetzt 6-0 gegen Liechtenstein gewinnen oder 8-0 gegen Andorra verlieren, das ist alles denkbar.
Ich glaube, stand irgendwie 5-0 oder so zur Halbzeit. Keine Ahnung. Heute spielen die auch gegen irgendwen.
Gegen Armenien, glaube ich.
Ja. Cool.
Ja, super.
Cool, ja. Das muss ich mir angucken.
Nicht.
Kommt auf RTL um 18 Uhr. Ja. Also wenn ihr das hört, ist das schon längst vorbei. Deshalb brauchen wir eigentlich auch gar nicht drüber reden.
Wir geben jetzt einen Tipp ab, wie das Spiel ausgeht, Tim.
Ich sage 1-3. Also Deutschland gewinnt 3-1.
Ich sag 1-0 Sieg Armenien.
Okay. Mal gespannt sein. Ihr hört morgen den Podcast natürlich, also am Montag. Und dann könnt ihr selber kontrollieren, ob wir recht hatten. Bis dahin würde ich sagen, genießt den Sonntag, habt den Sonntag genossen. Rückblickend.
Bestimmt. Oh, der Deutschlehrer kommt aktiv rüber.
Werdet den Sonntag genossen haben. Ja. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Mal gucken, wie dann die Aufnahmesituation ist, ob ich Internet habe. Und bis dahin würde ich sagen, habt eine gute Zeit. Wir haben heute den 14., also am 28. nehmen wir wieder auf. Und von meiner Seite wär's das dann auch schon.
Sehr schön, dass wir dabei waren. 2 sehr interessante Spieler, finde ich, diese Folge. Auch die Karriere wie gespannt. Und mir bleibt nur zu sagen, wir küssen eure Augen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Thank you.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Steile Karrieren, harte Niederlagen. Doch was kommt danach? Erfahrt es hierbei. Was macht eigentlich? Dem Fußball-Podcast, der die Karriere nach der Karriere beleuchtet.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.